guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutz-Plauderei freue ich mich sehr, einen Spezialgast und Wiederholungsgast begrüßen zu dürfen, den David Rosenthal. David, einmal mehr, herzlich willkommen.
Ja, Sally, Martin. Das ist wie immer super in deinem Podcast.
Lässig bist du dabei, David. Das heutige Thema einmal mehr ist Cloud-Thematik, Outsourcing. Also nicht KI-Thematik, die du in letzter Zeit natürlich auch viel machst. Auch bei dieser Gelegenheit wieder mal der Hinweis darauf, dass ihr bei Fischer ja eine super KI-Serie habt. Unterdessen, glaube ich, bei 20 Folgen. Du kannst sicher in den Shownotes verlinken. Aber eben, wir haben immer noch ganz klassische Outsourcing-Thema. Heute habe ich dich eingeladen, dass wir über das Outsourcing beim Staat reden können. Weil es gibt da zwei Entwicklungen, gerade im Kanton Zürich. Es gibt einen Vorentwurf über ein Gesetz über die digitalen Basisdienst. Dort hat es einen umstrittenen Paragraph 17. Und die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich hat einen Leitfaden für die Gemeinden veröffentlicht. Microsoft 365 hat dort natürlich schon noch zu verlinken. Wenn man dort reinschaut, dann stolpere ich zumindest so über das eine oder andere, auch mit Blick auf meine eigene Tätigkeit. Du machst natürlich auch sehr viel, vielleicht noch viel mehr in diesem Bereich. Darum legen wir doch los.
Wunderbar, genau.
Ich habe jetzt mal als erstes einfach den Leitfaden aufgerufen, aber auch den Gesetzesentwurf und will das mal vielleicht durchstrahlen und mal schauen, was da so steht. Der Leitfaden von der Datenschutzbeauftragte ist auch so als Anleitung gedacht. Es gibt auch Checklisten, weil die Datenschutzbeauftragte muss auch vorab Kontrollen machen, damit Gemeinden das einsetzen können. 160 Gemeinden im Kanton Zürich. Das Erste, was ich noch interessant finde, ist das Thema Rechtsgrundlagenanalyse, wo da gefordert wird und eine Klassifizierung der Daten. Dass man so die Daten muss einteilen muss. Und das entspricht jetzt auch aus meiner Sicht nicht ganz dem, was man jetzt als Unternehmen, als Private würde machen. David, wie sieht das aus mit dieser Klassifizierung?
Ja, also das ist ein bisschen ein Problem, das, glaube ich, historische Gründe hat. Es gibt ja die klassische Unterscheidung im Datenschutz zwischen den normalen Personendaten und den besonders schützenswerten oder im Kanton Zürich den besonderen Personendaten. Das ist klar, dass es das braucht, weil es dort zum Teil unterschiedliche rechtliche Grundlagen braucht, um die Sachen zu beurteilen. Spielt beim Outsourcing aber eigentlich nicht so eine Rolle. Und nach meiner Erfahrung wird auch immer alles so gemacht, dass der Sicherheitsstandard eigentlich auch für die besonderen Daten gilt. Aber dann gibt es noch Spezialität, die ich in der Diskussion um die ganze Cloud-Geschichte erlebt habe, die ich nie auflösen konnte, ist, dass wir jetzt anfangen, noch zu differenzieren zwischen einem normalen Amtsgeheimnis und einem besonderen Amtsgeheimnis. Weil das gibt's eigentlich nicht im Schweizer Recht. Das ist aus meiner Sicht einfach, das ist nicht da. Und es gibt auch nicht ein besonderes Berufsgeheimnis und ein nicht besonderes Berufsgeheimnis. Es gibt höchstens verschiedene Rechtsgrundlagen für ein Amtsgeheimnis. Aber das Amtsgeheimnis, die Strafffolgen sind 320 StGB und beim Berufsgeheimnis 321 oder dann so Normen wie im Bankengesetz. Und die muss man natürlich zum Teil auslegen, was sie bedeuten. Und das ist auch der Hintergrund von dem. Aber es gibt nicht jetzt ein Amtsgeheimnis, das schärfer ist als andere, einfach von der Natur her. Und das Ganze kommt eigentlich aus einer Diskussion, dass natürlich die Datenschutzbeauftragte und auch gewisse andere Datenschutzbeauftragte in anderen Kantonen irgendwo gemerkt haben, dass sie nicht alles können in einen Topf werfen können. Und dann haben sie quasi wie die Figur von diesem besonderen Amtsgeheimnis erfunden. Es ist aber so, dass wenn man schaut, was eigentlich die verschiedenen Gesetze in den Kantonen, die quasi die Amtsgeheimnisse umschreiben, definieren, sie eigentlich genau nicht das machen, was Datenschutzbeauftragte sagen. Es ist richtig, man muss, wenn man will, als öffentlich sogar noch etwas bearbeiten an Personendaten, muss man das analysieren, weil man darf das ja nur mit einer Rechtsgrundlage machen. Und dort muss man beim Outsourcing auch schauen, gibt es irgendeine Geheimhaltungsbestimmung, wo deren Weitergabe an den Outsourcing-Provider, nicht an irgendeinen Dritten, sondern an den, der für einen selber schafft, ob dort eine Geheimhaltungspflicht entgegensteht. Und das bedeutet, man muss dann, wenn man die Steuerverwaltung ist, Steuergeheimnis anschauen, wenn man im Sozialversicherungsbereich ist, die dortigen, muss die jeweils anschauen, ob dort etwas drinnen steht, wo sagt, nein, du darfst es nicht einem Provider geben. Aber dort steht nichts normalerweise so drinnen. Und wir gehen davon aus, dass eigentlich alle die Geheimnisse, die hier definiert sind, dem nicht entgegenstehen. Was mir off the record auch Datenschutzbeauftragte von diversen Kantonen sagen, es ist ihnen klar, dass dort nichts dem entgegensteht. Aber das muss man durchkontrollieren. Das haben wir zum Teil gemacht bei gewissen Kantonen. Wir haben die ganze Liste durchgegangen. Und was steht denn jeweils drin in diesen kantonalen Bestimmungen? Es steht eigentlich drin, wenn es nicht gilt. Also das heisst, man benutzt quasi die Rechtsnormen in den Kantonen, um das Geheimnis einzuschränken, nicht um es strenger zu machen. Und deshalb ist das eigentlich alles etwas, was schon auf dem Bein hinkt. Das heisst, es gibt vielleicht gewisse einzelne Fälle in der Schweiz, also wenn jetzt zum Beispiel der Nachrichtendienst kommt oder gewisse andere Sachen, wo man jetzt müsste sagen, ja, also da ist jetzt vielleicht noch ein bisschen eine andere Situation aus anderen Gründen, warum man vielleicht gewisse Sachen nicht würde outsourcen. Aber eigentlich gibt's die Unterscheidung so gar nicht. Das heisst, die Gesetze stehen dem nicht entgegen, wenn halt gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, dass es halt eben sicher ist und dass es einigermaßen unter Kontrolle ist. Aber that's it.
Die Differenzierung ist ja von Bedeutung, weil die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich sagt, anders als beim allgemeinen Amtsgeheimnis, stehen Daten unter einem besonderen Amtsgeheimnis und einem Berufsgeheimnis einer Auslagerung in Cloud von Microsoft 365 entgegen, sofern die Auslagerung eine Offenbarung an Microsoft beinhalten. Es sei keine Offenbarung, wenn der Auftragnehmer eine Hilfsperson sagt, das sei aber bei Microsoft und vergleichbaren Unternehmen nicht der Fall. Und in dem Ganzen schwebt natürlich wie immer noch der US Cloud Act, der immer schön erwähnt wird. David, bei dem Potpourri, das kann ja so eigentlich nicht sein, ein bisschen mit Blick auf die Praxis.
Nein, da bringt sie x Sachen durcheinander. Und das Spannende, also das, was ich auch schade finde an dieser ganzen Sache, ist, sie begründet sie ja nie wirklich. Es sind alles immer nur Behauptungen, es sei so, auch die Geschichte mit der Hilfsperson. Das ist einfach nicht so. Also nach ihr wäre jede Cloud-Einsatz in der ganzen Schweiz von allen Banken, es wäre alles hoch illegal, müsste man alle anzeigen. Und so sieht das außer ihren eigentlich auch praktisch niemand. Dort steht sie auch unter der Datenschutzbeauftragten ziemlich allein da, wo sich natürlich nicht können in dem Sinn äußern oder nicht sich wollen äußern, weil sie wollen ihnen auch nicht in den Rücken fallen. Aber das ist ein bisschen das Problem, weil natürlich sind das Hilfspersonen, weil sie helfen ja quasi wie der Verwaltung, ihre Daten zu sichern, die Sachen umzusetzen. Das heisst nicht, dass ich denen alles geben darf, als einfach jemanden zur Hilfsperson zu erklären und dem einfach jetzt Daten überschieben. Das geht natürlich auch nicht. Aber das ist ein bisschen das Problem. Man muss dort noch sagen, es gibt dann noch eine andere Bestimmung im zürcherischen Recht, die Auslagerungen betrifft, wo es noch einen Sondertwist gibt. Da erwähnt sie eigentlich fast nie. Dort wäre noch eher eine Diskussion möglich, wie funktioniert das jetzt genau. Aber das sind natürlich Hilfspersonen. Und ihre Aussage, dass das mit dem Berufsgeheimnis nicht ginge, das betrifft vor allem in Zürich die Spitäler, weil die sind natürlich auch zu ihr gekommen, die sind natürlich auch unter dem kantonalen Recht. Und dort versucht sie überall quasi wie etwas dazwischen zu schieben, weil sie will einfach nicht, dass irgendwo nein mit Cloud genutzt wird. Und jetzt bringt sie, das ist meine Interpretation, alle möglichen Gründe auf, warum Cloud illegal, strafbar oder whatever ist. Aber ich habe noch nie eine nachvollziehbare Begründung gesehen, wo sie die Sachen herleitet. Und deshalb stimme ich dir zu. Das ist irgendein Potpourri, wo so, nach meiner Meinung nach, einfach nicht aufgeht.
Im Tätigkeitsbericht, das haben wir kürzlich thematisiert in dem Podcast, steht ja sogar drin, Hilfspersonen müssen auf Personenebene einzeln zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Das wäre jetzt bei einem Anbieter wie Microsoft rein logistisch, oder? Nicht machbar, selbst wenn man das für richtig wird halten, was ich nicht für richtig halte.
Ja gut, das passiert schon, aber es passiert nicht durch das öffentliche Organ selber, sondern das öffentliche Organ geht zu einem Provider und sagt dem, los, du Provider musst bei deinen Mitarbeitern die Erklärungen einholen. Und das passiert. Also das ist auch abgesehen davon überall vorgesehen. Das macht auch Microsoft, machen alle anderen auch. Und das Spannende ist ja daran, wenn man das, was sie sagt, wirklich ernst nehmen würde, dann müsste auch jeder Cloud-Provider in der Schweiz eigentlich illegal sein. Und jetzt sind wir gerade beim nächsten Punkt. Es wird immer von Cloud geredet. Was ist eigentlich Cloud? Du hast vorher auch den Gesetzesentwurf erwähnt. Dort ist Rede davon, man darf in die Cloud gehen. Aber der Gesetzesentwurf definiert nie, was Cloud ist. Und eigentlich sind es ganz normale Outsourcing-Provider. Also wenn man das ernst nehmen würde, was da drin steht, kann man auch jetzt gerade alle Lösungen, die da sind, als illegal erklären, weil die bezeichnen sich auch alle als Cloud-Anbieter. Und dann ist alles, was wir heute schon machen, ausser wir lassen es auf dem eigenen Server laufen, alles hoch illegal, hoch verboten, strafbar und müsste man sofort aufhören. Und das zeigt, das geht natürlich so nicht.
Du hast jetzt die Verträge erwähnt und eben, also meine, ein einzelner Microsoft-Mitarbeiter, auch wenn jetzt da öffentlich-rechtliche Kunden Microsoft Cloud nutzen, oder? Der weiss das ja nicht. Der wird nicht gezielt auf eine Gemeinde oder auf einen Kanton verpflichtet, sondern ist einfach Teil seines Arbeitsverhältnisses, das Innenverhältnis bei Microsoft und gegen aussen tut man das auch vertraglich absichern. Also ich glaube, das ist immer noch so der Stand der Dinge. Eben, es geht ja nicht anders, was da gefordert wird, das auf dieser Personenebene zu machen, auch direkt, das funktioniert ja, wenn überhaupt, nur bei kleinsten Anbietern, die eigentlich nicht viele Fluktuationen haben.
Das ist völlig richtig und das lenkt auch. Also das ist das, was heute auch akzeptiert ist. Also übrigens bezeichnend ist, wir diskutieren im Bereich von der öffentlichen Verwaltung Probleme, die eigentlich nicht Probleme sind. Und die Orte, die wirklich Probleme sind, diskutieren wir nicht in diesem Bereich. Also ein Thema zum Beispiel, was wir sehen bei den grossen Cloud-Provider, weil wir haben ja viel auch mit Banken und all den anderen zu tun, die das haben, ist beispielsweise, wie gut sie in der Lage sind, herauszufinden, wer wenn auf die Daten zugegriffen hat oder hat können. Die FINMA zum Beispiel verlangt, dass es möglich ist, bei gewissen Banken, dass sie herausfinden können, nachfragen können, welche Person, also namentlich, hat zu welchem Zeitpunkt auf die Daten zugegriffen. Und mit dem haben zum Beispiel Cloud-Provider zum Teil mir, oder sie wollen es nicht rausgeben, aus Datenschutzgründen. Da haben wir ziemlich üben, um das anzukriegen. Und es ist auch heute noch bei gewissen Provider schwierig, sicherzustellen, dass wirklich alles gelockt wird. Und dann ist die Erklärung, die Vertraulichkeit zu klären, das ist dann noch das kleinste Problem. Also wir sollten über so Sachen diskutieren. Dort spielt die Musik und nicht bei diesen, aus meiner Sicht, Scheingefechten, die hier geführt werden in einem anderen Bereich, ohne zu wissen, wie das überhaupt genau funktioniert. Das ist ja das Problem.
Das Problem passt gut zu einem Thema, das wir immer wieder begegnen mit Microsoft, aber auch mit anderen. Wie kommt man eigentlich an die Verträge an? Also da sagt auch die Datenschutzbeauftragte, ja, mit mehr als 250 qualifizierten Nutzern. Ich glaube, es ist ab 250, nicht mehr als 250. Kann man sich dem Rahmenvertrag anschliessen von der ehemaligen SIK. Und sonst sagt sie einfach, ja, wenn du kleiner bist als Gemeinde, und da sind ja viele Gemeinden im Kanton Zürich, wären kleiner, aber auch bei den Privaten haben wir das Problem. Oder? Man hat viele KMU, die nicht die Grösse haben, auch von den Lizenzen vielleicht her und so. Braucht ja für das, was man machen möchte, häufig eine E5-Lizenz und Enterprise-Lizenz. Wie siehst du da das Thema? Vielleicht eben einerseits bei der Verwaltung, aber natürlich auch breiter bei den Privaten.
Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein. Also ich habe übrigens selber für mein Notebook auch eine einzelne E5-Lizenz mit allem, was es gibt, wie Local Data Storage und Lockbox und alles. Also das kann man schon machen, das ist eine kommerzielle Frage. Ein bisschen mühsam und kreativ muss man werden, wenn es um die Verträge geht. Jetzt ist es aber bei Microsoft so, dass das hat auch ein Zeitchen gebraucht, dass sie erkannt haben, dass sie ihr Business viel schneller machen können, wenn sie die Bestimmungen, die wir verhandelt haben für die grossen Kunden, also die, die eben die grossen Verträge haben, dass sie die standardisieren und eigentlich jedem zugänglich machen. Das heisst, auch im öffentlichen Bereich. Es gibt die SIG-Verträge und es gibt aber, ich sage jetzt mal, Vertragszusätze, die jeder kann bekommen, ohne dass er etwas speziell Grosses muss machen, also auch mit weniger als 250, wo im Prinzip 90% von dem, was jetzt in diesen SIG-Verträgen drin steht, an Datenschutzbestimmungen auch enthalten. Was nicht enthalten ist, sind Bestimmungen zum Thema anwendbare Recht, wo es also eine Spezialregelung gibt, die da in der Schweiz gilt für ganz bestimmte Sachen und Gerichtsstand. Ich bin aber der Meinung, und das sagen mir auch verschiedene Datenschutzbeauftragte, das kann man mit einem gewissen Risiko, mit einer Risikobeurteilung auch ohne das machen. Und dann hat man eigentlich im datenschutzrechtlichen Bereich, ich rede jetzt nicht von der kommerziellen Sache, hat man eigentlich die gleichen Bestimmungen, weil die sind verfügbar über einen Zusatz für Behörden, genau gleich wie jetzt zum Beispiel Anwaltsbüros oder Ärzte oder so, den Zusatz für Berufsgeheimnis können bekommen. Und dann gibt's noch für Financial Services noch etwas. Jetzt, das Problem bei Microsoft ist natürlich, dass ich das dann, wenn ich das zum Beispiel online machen muss, natürlich dort nicht ohne weiteres anders ankomme. Das heisst, ich brauche so eine CSP, nennen sie das. Das heisst, einen Provider, der dann quasi wie der Händler von Microsoft ist. Und in dem Kanal wissen ganz viele von diesen CSP gar nicht, wie und welche Zusätze es gibt. Das heisst, man muss ihnen da ziemlich genau vorgeben, was sie mir liefern. Insbesondere auch nur die englische Version, weil die Deutschen haben komische Übersetzungsfehler, die sinnentstellend sind. Und dann gibt es eigentlich keinen Prozess, um die zu unterschreiben. Und für das haben wir uns auch einen Trick in dem Sinn ausgedacht, wie wir das machen. Wir haben nämlich, weil man doch sollte eigentlich unterschreiben in Verträgen oder irgendetwas, wo das klar ist, haben wir mit CSPs geschaut, wie sie denn rechtlich dastehen. Und ohne das jetzt kompliziert zu machen, ist es so, dass sie eigentlich wie die Funktion, wir nennen das juristisch, ein Bote, ein Empfangs- und Erklärungsbote sind von Microsoft. Das heisst, sie schließen die Verträge nicht als Stellvertreter ab, aber sie reichen das weiter. Und dann haben wir so ein Sätzchen entwickelt, wo wir mit den Provider abmachen für unsere Kunden. Und ich werde das übrigens auch noch dann publizieren. wo der CSP erklärt, dass Microsoft ihm erklärt habe, zuhanden von den Kunden, vereinfacht gesagt, dass wenn der Kunde das akzeptiere, sie das gegen sich gelten lässt. Und ich habe dann, bin dann auf Microsoft zugegangen und gesagt, das sagen jetzt eure CSPs. Und die haben dann sich zuerst ein bisschen gesträubt, weil es hat ihnen doch nicht so passt. Aber das wird jetzt die Lösung sein, weil sie haben es bis jetzt einfach aus internen Gründen immer noch nicht angekriegt, dass man das Zeug kann unterschreiben lassen. Und so haben wir zwar mit einem bisschen juristischen Tricks, wenn ich es jetzt mal so sagen will, super, aber trotz allem mit so etwas haben wir quasi wie die Möglichkeit, dass auch die kleineren Organisationen wie dokumentieren können, dass die Verträge unterzeichnen oder dass sie gültig sind mit diesen Zusätzen. Weil für das Basis Agreement, das MCA, das kann man schon online machen, das ist nicht das Problem. Und so habe ich das übrigens persönlich auch gemacht. Ich habe mir das jetzt direkt schicken lassen, dann habe ich quasi wie die Erklärung dann in dem Sinn so vereinbart. Und so sollte das eigentlich funktionieren, weil es ist unbestritten, dass Microsoft die Sachen gegen sich gelten lässt. Weil sie machen das ja für alle genau gleich. Sie betreiben die Cloud nicht für die Grossen anders als für die Kleinen oder jedenfalls nur mit ganz kleinen Teilen. Und so funktioniert das auch für Gemeinden.
Da gibt's auch noch die ein oder andere Kuriosität. Was mir bei Microsoft immer so ein bisschen amüsant auffällt, ist, ich habe natürlich grosse Liebe für Word-Dokumente. Also dort, wo der Rest von der Welt natürlich PDFs verwendet, setzt Microsoft unglaublich häufig auf Word, oder? Sie haben ja kein eigenes Format. Und ich finde das immer lustig, weil ein Word-Dokument, oder? Es wird auch viel verbindlich erklärt und so, ist für mich eigentlich ein Entwurf. Natürlich, PDFs kann man auch bearbeiten, etc., also je nachdem, wie man es macht, aber das finde ich, habe ich es noch recht erstaunlich. Oder man hat einen Vertrag und der ist oft irgendwo in einer Administrationsoberfläche verlinkt als Word-Dokument und so. Aber eben, sie akzeptieren es ja so.
Ja, also wenn es jetzt um so saubere Governance bei Verträgen geht, auch bei den Versionen. Wir haben ja x Verträge sehen wir vorhin und jedes Mal müssen wir go Compares machen und andere Sachen machen, um sicher zu sein, es steht ja nicht drauf, welche Version es ist. Ist es jetzt noch? Hat sich wieder mal etwas geändert? Ist wieder so, also es ist ein Puff, wenn man so sagen will. Und das ist ein bisschen schade. Also da würde ich eigentlich mehr Professionalität erwarten. Und weil man das Ganze dann noch an die ganzen CSPs delegiert, die das ja eigentlich nicht wissen, die haben nicht das Gespür dafür, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, an die Sachen anzukommen. Bei den grossen Kunden geht das, dann ist nicht das Problem. Aber wie du sagst, bei den ganzen kleinen, und deshalb haben wir so versucht, eben so Sachen irgendwie zu machen, aber man muss sie quasi wie zwingen dazu. Ich habe ihnen das schon vor x Jahren gesagt und es hat sich nicht bewegt. Also man muss sie faktisch zwingen und sagen, so machen wir jetzt das und jetzt sind wir einfach in einer Situation drin, ihr könnt euch auch rechtlich wehren dagegen, werdet ihr nicht machen, weil eigentlich sind sie ja froh, weil dann hat man irgendeine Lösung, weil das Problem liegt ja nicht in der Schweiz, das Problem liegt bei all diesen Hyperscalern, dass alles, was irgendwo relevant ist, auch wenn es eine Vertragsanpassung braucht, von den USA muss kommen. Und das ist die grosse Schwierigkeit, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine FINMA-Anforderung haben, wie ich vorher gesagt habe, Das ist über ein Jahr gegangen, bis man überhaupt hier eine Lösung gehabt hat. Und es ist auch jetzt, sind noch gewisse Sachen noch nicht überall gelöst. Und das ist nicht nur bei Ihnen so, das ist auch an anderen Orten so, muss man gerechterweise sagen. Aber damit muss man halt einfach gewöhnen. Und deshalb hätte ich es jetzt viel besser gefunden, wenn jetzt eine Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich sich nicht auf die Themen, die sie wahnsinnig gern hat, fokussiert, sondern der Gemeinde mal wirklich sagt, wie sie das machen müssen. Weil die sind doch völlig aufgeschmissen. Also woher sollten sie das wissen?
Was halt wirklich schade ist bei Microsoft, und wir reden ja primär bei Microsoft, weil halt das sehr weit verbreitet ist natürlich auch in der Schweiz, also marktmächtig, aber eben auch die anderen grossen, dort ist es zum Teil dann noch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen weniger einfach. Was ich eigentlich immer schade finde, ich meine, über das, was wir jetzt reden, das könnte beim Online-Bestellprozess ein Mausklick sein. Also ich klicke mir Microsoft 365 oder ich klicke mir Azure, ich kann noch anklicken, hey, ich bin irgendwie eine Gemeinde, ich bin eine Anwaltskanzlei, ich bin ein Finanzinstitut. Weil, wie du sagst, oder das Ergebnis, wenn man sich einfach ein bisschen Mühe gibt, wenn man Aufwand betreibt, ist eigentlich immer das Gleiche. Also eigentlich laufen da hinter den Kulissen und bei verschiedenen Beteiligten sehr viele Rädchen, die gar nicht müssten laufen, wenn man das entsprechend umsetzen.
Da bin ich mit dir einig. Der Issue ist halt, und das sehen wir nicht nur bei der Microsoft. Ein anderer Fall ist zum Beispiel OpenAI. Das ist auch so eine Firma, wo eine Daten, also, wenn jemand mir würde jetzt einen Vertrag liefern von meinem Team, der so formuliert ist und gemacht ist, wie OpenAI mit unterschiedlichen Parteien an und so, wird das gerade zurückgeschickt. Das geht gar nicht. Aber sie können sich's leisten. Weil die Leute wollen das. Wie du gesagt hast, man kommt um das Microsoft-Zeug in vielen Bereichen nicht um. Jetzt kann man sagen, okay, dann machen wir Open Source, ein anderes Zeug, das ist eine andere Debatte. Aber wenn die Klienten zu uns kommen und sagen, sie wollen das, dann müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Und das wäre in der Tat einfach, ich glaube einfach, dass sie so in ihren anderen Sachen drin sind und so wenig Leidensdruck haben in diesem Bereich, dass das auch noch ein Zeit lang so bleiben wird. Die Sachen lösen sich nicht schnell, auch wenn man sagen müsste, es wäre eigentlich sehr einfach. Und genauso bei den anderen Firmen, wie jetzt eben OpenAI, dann haben wir die Erfahrung ja müssen machen, wie das gegangen ist, bis die schon nur mal ein DPA hatten, also so eine Datenschutzvereinbarung, das ist ja ewig gegangen. Und das wäre zum Beispiel auch etwas, wo ich mir mehr würde wünschen, dass die Aufsichtsbehörden dort Druck machen. Ich bin auch schon zum Beispiel zum EDÖB gegangen und gesagt, hilf mir, sag ihnen, das braucht's. Nichts passiert. Dass dort quasi wie die Aufsichtsbehörden könnten das auch dort den Druck machen, damit das besser läuft. Weil dann sind sonst Leute wie du und ich und Einzelne, die da etwas machen, aber das hat nicht die Wirkung. Und das wäre etwas, wo ich glaube, die könnte etwas machen, weil sie könnte es realisieren. Das wäre ja nicht schwierig, wie du sagst.
Jetzt, statt dass die Aufsichtsbehörden machen, machen sie etwas anderes. Eben, sie tun dann mehr oder weniger hilfreiche Tipps geben. Jetzt, da im Kanton Zürich, wenn man den Leitfaden für Gemeinden liest, ist dann plötzlich die Rede, ja, da muss man hybride oder technische Lösungen finden, wenn Sachen nicht in die Cloud dürfen. Da gibt es einen Akronymsalat, gewisse Lösungen, die präsentiert werden. Und wenn man die anschaut, dann sind die Lösungen eigentlich alle nicht so elegant. Man geht auch zum Teil neue Risiken ein, organisatorische Risiken, wenn man das umsetzt. Das tut zum Teil den Alltag erschweren. Also ich habe es schon erlebt, bei Behörden nicht im Kanton Zürich, oder? Sie zum Teil ihre Daten müssen so pseudonymisieren. Also sie dürfen irgendwie im Kalender nicht mehr Namen reinschreiben. Und das führt zum totalen Chaos zum Teil. Das werden wohl die Hybridlösungen, oder? Dass man sagt, ja, wir tun es anonymisieren oder pseudonymisieren oder die Daten liegen nicht am gleichen Ort. Was ist da der Durchblick, David?
Ja, also ich halte das für daneben. Das ist, also ich kenne die Geschichte, ich kenne sie an verschiedenen Orten. Da wird leider so eine enorme Verunsicherung betrieben, was die Cloud betrifft in diesem Zusammenhang, dass die Leute, und das verstand ich, nicht mehr wissen, was ist. Und dann sagen sie, bevor ich da jetzt irgendwie ein Problem habe, und ich doch einfach sage, ich nutze es eigentlich nicht. Ich möchte es zwar, aber eigentlich nutze ich es dann doch wieder nicht. Und dann lasse ich das einfach den Benutzer, delegiere ich ab, dass sie das Problem für mich lösen. Das kann es einfach nicht sein. Und das ist leider der Ansatz, den man in Zürich hat, wo die Datenschutzbeauftragte hat, aber auch der Digibasis-Entwurf. Und der ist eigentlich gedanklich auf dem aufbauend, dass es nicht reicht, dass man zum Beispiel vertragliche Vereinbarungen hat mit dem Provider, dass es nicht reicht, dass der Zugriff für ihn schwierig ist, sondern es muss eigentlich so gesichert sein, dass der Provider, selbst wenn er will und entgegen jedem Vertrag, einfach technisch nie auf die Daten zugreifen kann. Und noch nicht einfach, dass es verschlüsselt ist, sondern dass es einfach nicht geht. Und so, wie wenn der Vertrag nicht würde existieren. Das ist die Vorgabe. Und mit dem lässt man, kann man M365 einfach schlicht nicht relevant betreiben. Das geht nicht. Und die Lösungen, die sie anbieten, wie das Double Key Encryption, das ist fadenscheinig, das funktioniert so nicht. Das sagt auch Microsoft selber, das setzt ja auch für das. Das kann man vielleicht für ganz wenige Dokumente einsetzen, aber nicht für all das, was du vorher beschrieben hast. Das sind alles Pseudolösungen. Das hätte sie natürlich müssen bringen, weil sonst kann sie ihr Konzept nicht durchsetzen. Aber im Wesentlichen heisst das, Cloud wird abgeschossen. Und das ist genau das Gleiche mit dem Digibasis-Vorschlag, weil der sagt, ich darf Cloud nutzen, in der Schweiz und in der EU sogar, in der EU, also das finde ich noch spannend, wenn es ausgeschlossen ist, dass der Cloud-Anbieter auf die Daten zugreifen kann. Ich will aber genau, dass der Cloud-Anbieter auf die Daten zugreifen kann. Also ich gehe ja in die Cloud, damit er meine Daten auf Spam prüft, meine Daten auf Sicherheitsbedrohungen prüft, meine Daten in der Mailbox parat halten, ich in der Mailbox suchen kann nach meinen Daten. Das ist ja genau das, was man machen soll. Und in den letzten 20 oder 30 Jahren hat auch niemand ein Problem gehabt, wenn ich zu einem Outsourcing-Provider gegangen bin und gesagt habe, da hast du meine Daten, du solltest sie nicht jedem zeigen, sondern nur ausgewählten Mitarbeitern meinetwegen und das machen. Aber er kann und darf das sehen. Das ist immer erlaubt gewesen, ist auch weiterhin erlaubt. Und jetzt kommt man plötzlich und sagt, bei der Cloud sagt das anders. Und ich rede nicht einmal von ausländischen Clouds nur. Der Digibasis-Entwurf betrifft auch alle Schweizer Cloud-Provider. Auch die sind eigentlich alle nach dieser Lösung, wo dort der Gesetzgeber, wo, oder eine Stelle im Kanton Zürich, wo das vorgeschlagen hat, kann man alle abschiessen. Also die funktionieren nicht. Leider wird nicht definiert, was Cloud heisst. Das habe ich schon gesagt. Aber die Reaktion auf den Paragraph 17, den du vorher erwähnt hast, ist auch entsprechend heavy gewesen. Ich habe mir lange überlegt, soll ich jetzt die Zeit aufwenden, dort auch etwas zu schreiben dafür? Aber ich habe gefunden, nein, das ist einfach so total daneben, was da drinnen steht. Das geht völlig am Problem eigentlich vorbei. Man sollte viel lieber schauen, dass man über die wesentlichen anderen Risiken diskutiert, die zum Teil auch erwähnt werden. Also Abhängigkeitsrisiken beispielsweise, Sicherheitsproblem, was es gibt. Aber einfach mit einer so einer Absolutlösung, die End-zu-End-Verschlüsselung, wo man ja dem auch könnte sagen, das führt nicht einmal das Gutachten, wo man dort mal im Auftrag gegeben hat, sagt quasi das Buch ist. Wenn man dort schauen, im Addendum, wo die Autoren reingeschrieben haben, sie haben sich selber distanziert davon, sie haben ja selber geschrieben, auch sie verlangen das nicht und sie widersprechen auch nicht, dass es völlig impraktikabel ist und deshalb geht es eigentlich darum, die Cloud abzuschiessen. Und dann, finde ich, sollte man das auch offen deklarieren.
Wieso sagt man denn das nicht offen? Ich meine, digitale Souveränität ist ein Schlagwort, das politisch sehr beliebt ist. Wieso getraut man sich das nicht?
Ich weiß es nicht. Also ich habe bis jetzt auch noch nie irgendwo aus dem Ecken jemanden gehabt, der bereit war, über das Thema wirklich sachlich zu diskutieren. Man will nicht darüber diskutieren. Dann gibt es einfach so Stimmen wie von mir. Und ich sage, was ich denke zu diesen Sachen. Ich habe das auch alles ausführlich begründet. Aber es kommt nichts. Es wird einfach gesagt, ist verboten, ist illegal, geht nicht, muss so sein. Es kommt nichts. Und deshalb, ich kann die Frage nicht beantworten. Bin ich der Falsche, wo du fragst? Ich kann es nicht sagen. Und ich will nicht über Motiv irgendwie mir Gedanken zu machen. Sondern ich sehe einfach, was da steht. Und das geht einfach nicht auf. Was ich aber auch sehe, ist, dass zum Beispiel im Kanton Zürich die Leute wahnsinnig verunsichert sind. Weil es gibt ja ganz viele öffentliche Organe. Es gibt ja nicht nur den Kanton, also die öffentliche Verwaltung. Die sind gross, die haben ihre eigenen Leute, die sich eine Meinung können bilden können. Es gibt ganz viele kleinere Institutionen, die ganzen Spitäler, die ganzen irgendwie Bildungseinrichtungen, die ganzen Gemeinden, die du vorher erwähnt hast, alle die hören das von ihr und sind total irritiert und wollen das nicht machen und dann bleibt das alles irgendwo stehen, statt dass man dort mal wirklich eine Diskussion hat, die einigermaßen fundiert ist. Auch die ganze Geschichte mit dem Cloud Act, das ist alles, da wird das Zeug falsch zitiert, wo dort hinten ist, da bringt man die Sachen durcheinander. Abgesehen davon wird die ganze Geschichte ja noch auf der Ebene vom DSG jetzt dann mit dem Bundesrat so sein, dass er wird erklären, dass die USA einen angemessenen Schutz bietet. Also das Zeug ist irgendwie auch vom Tisch. Das ist vermutlich einer der Gründe, wieso man jetzt auf das Berufs- und Amtsgeheimnis ausweicht, weil der Datenschutz quasi wegbricht als Begründung für das Ganze. Und dort muss ich einfach sagen, dort wird so viel gemischelt, aber die normalen Entscheidungsträger, die Leute, die IT-Leute, die das mit umsetzen, die sind total überfordert mit dem. Und das ist das Problem. Ich weiss schon, was ich meine. Und die Datenschutzbeauftragte hat auch ihre Sache, aber die Leute dazwischen, die hören einfach das und die kommen nicht mehr draus.
Ja, logisch. Also, meine, das liest man ja. Eine Datenschutzbeauftragte hat auch eine gewisse Autorität. Also, sie kann auch eingreifen, wenn sie will. Übrigens noch ein interessantes Thema. So Datenschutzbeauftragte in der Schweiz tun sich gerne öffentlich äußern, eben Sachen sagen rechtswidrig, illegal und so. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass jemand seiner Anzeigepflicht nachgekommen wäre, wenn dann etwas doch anders aufgesetzt worden wäre.
Ja gut, also das ist nochmal ein Thema für sich. Wir haben uns ja auch schon mal in einem Podcast unterhalten, was jetzt alles der ÖDÖB aus Bern für einen Datenschutzwidrig haltet, was aus meiner Sicht keine Rechtsgrundlage gibt und wo er dann halt immer sagt, ja gut, so im Stil von einem Diskussionsbeitrag, es soll dann mal ein Gericht darüber entscheiden. Aber das passiert in der Schweiz ja eigentlich nicht. Und wenn ich schaue, wie viele Kantone schon quasi in die Cloud gehen und das machen, sie wollen einfach nicht so gross darüber reden, auch die anderen Datenschutzbeauftragten, sie wollen einfach nicht darüber reden, weil es ist allen klar, dass das passiert. Und wenn man dann kommt mit so Lösungen wie, ja, wir machen keine sensiblen Daten drin, dann schiebt man alles auf die Benutzer ab, anstatt dass man dort mal ansteht und sagt, nein, wir machen das oder wir machen das alles nicht. Man kann meinetwegen auch gehen und sagen, man macht alles mit einer Open-Source-Lösung. Ich glaube nicht, dass das besser wird, sondern dann hat man andere Themen. aber irgendwie so einfach nicht richtig. Es gibt jetzt auch den Ansatz, dass man zum Beispiel versucht, das Ganze schöner zu verpacken, indem Microsoft selber noch zusätzliche Verschlüsselungsebenen eingeführt hat. Und dann kann man sagen, okay, und der Schlüssel wird jetzt von einer anderen Stelle verwaltet, nicht der Gemeinde, sondern nochmal von einer anderen Service-Dienstleister. Und der wird jetzt quasi so ein Bring-Your-Own-Key und Customer-Managed-Key wird dann bei Microsoft noch eine zusätzliche Ebene verschlüsselt. Und dann kann man das alles noch überwachen und kontrollieren. Und das kostet furchtbar viel Geld, weil jeder will dann sie auch dafür etwas bezahlt haben. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Schlüssel am Schluss bei Microsoft liegt, weil sie muss ja die Daten auch können entschlüsseln, um damit etwas zu machen. Und dann kann man vielleicht darauf hoffen, dass das jetzt jemandem nicht auffällt. Aber irgendwo müssen wir uns dann halt einfach dazu bekennen. Und wenn wir das machen, dann muss man halt über die Risiken diskutieren, die dort dabei sind. Auch das Gutachten, das ich vorher erwähnt habe, sagt, man kann das abwägen gegeneinander. Es gibt ja nicht nur den Kontrollverlust, wenn ich etwas an Microsoft gebe, sondern es gibt auch den Gewinn an Datensicherheit. Und das ist ja auch ein Anspruch, den ich habe gegenüber dem Staat. Ich habe einen Anspruch nicht nur darauf, dass er meine Daten nicht exposed gegenüber Provider. Wenn ich sage, das sei ein Kontrollverlust, ja, kann man sagen, ist es so, wenn es nicht mehr die Gemeinde ist, die das auf ihrem Server hat. Aber ich habe auch einen Gewinn und alle Staatsrechtler sagen auch, das muss ich gegeneinander abwägen. Aber auch diese Diskussion passiert nicht. Und dort müsste ja eigentlich ein Datenschutzbeauftragte im Kanton Zürich müsste ja auch ein Interesse daran haben, könnte man jetzt vielleicht nicht sehen, ob die Cloud-Lösungen unter bestimmten weiteren Bedingungen, da kann sie kommen und sagen, ich brauche eine E5-Lizenz zum Beispiel, kann man darüber diskutieren. Wir müssen dies und das machen, wir müssen es so und so aufsetzen, wir müssen das und das mit den Verträgen sicherstellen und dann kann man dort einen Sicherheitsgewinn haben und den können wir miteinander abwägen oder beziehungsweise eigentlich, sie muss gar nicht abwägen, sondern es muss die Gemeinde machen. Aber dann kommt man in eine Diskussion rein, statt einfach mit der ist illegal Keule zu kommen und das ist die Diskussion, die fehlt.
Ist illegal dann das Schlagwort oder eben Komplexität zu erhöhen? Also die Cloud Access Security Broker, CASB, oder die Ebene, die man reinzieht, also heute unglaublich Komplexität, abgesehen von den Kosten, die man hat. Wir haben jetzt gerade mit der CrowdStrike so erlebt, oder? Was so Komplexität kann bedeuten. Ja. Oder auch mit der Klassifizierung. Da gibt es so schöne Matrix, die dann erwartet wird von den Anwenderinnen und Anwendern, dass sie bei allem, was sie machen, dass sie sehen, oh ja, das ist jetzt irgendwie ein Berufsgeheimnis und das ist das und das. Dabei die Sachen funktionieren ja in der Praxis. Also ist man da immer so ein bisschen hin und her gerissen?
Nein, das funktioniert am Schluss nicht. Dann wird das Zeug falsch abgelegt. Dann wird es zum Teil gar nicht mehr abgelegt, weil man darf ja nicht. Dann gehen die Informationen verloren. Es gibt ja Leute, die beschweren sich darüber, dass das Öffentlichkeitsgesetz unterlaufen wird, weil alle nur noch miteinander telefonieren. Weil man jetzt noch solche Weisungen, wie sie zum Teil an verschiedenen Orten rum sind, rausgibt, die aus meiner Sicht völlig am Ziel vorbeischiessen, führt es natürlich dann auch dazu, dass vielleicht gewisse Sachen einfach nicht mehr kommuniziert und austauscht werden. Das kann man sagen, ist schon gut, habe ich weniger von dem. Aber das kann es irgendwo auch nicht Sinn und Zweck sein, den Leuten einfach das Leben schwer zu machen, weil man die Diskussion auf einer anderen Ebene nicht ankriegt. Und dann verschiebt man das quasi auf die kleinen Mitarbeitenden, die dann das Zeug dürfen ausfressen, die man auf einer anderen Ebene nicht aussortiert kriegt. Und das, finde ich, ist einfach nicht okay. Dann soll man halt klar in die eine oder andere Richtung sich bekennen, aber das passiert nicht.
Nur ein Punkt, David, du hast ihn schon erwähnt. Die Daten dürfen in der Schweiz oder in der EU liegen. Jetzt bei Microsoft gibt es die EU Data Boundary, eigentlich EFTA Data Boundary. Die Schweiz ist ja in der EFTA auch noch dabei. Aber eben, du hast vorhin solche Zweifel geäussert. Ist dir auf Anhieb klar, was jetzt genau die Unterscheidung ist? Also klar, im Datenschutzrecht, oder, haben wir die Angemessenheitsbeschlüsse und so. Das ist natürlich ein Thema. Aber jetzt aus Behördensicht, wieso sind die Daten in der EU besser aufgehoben als in den USA?
Genau. Also ich kann dir es auch nicht sagen. Weil, erstens mal der Cloud Act, da gibt es in jedem anderen europäischen Land auch. Das ist ja eine europäische Erfindung. Das ist in der Cybercrime Convention. Wir übrigens in der Schweiz haben das genau gleich auch. Und das Problem ist ja nicht der Datenschutz, sondern das Problem ist das Amtsgeheimnis. Dass ich keiner ausländischen Behörden, aber auch nicht einer deutschen und auch nicht einer französischen, meine Sachen dürfen offenlegen. Und ich habe das Gefühl, die deutschen Behörden oder französischen sind wahrscheinlich noch sehr viel mehr interessiert an der Steuerverwaltung in Zürich oder sonst nehmen als die amerikanischen. Abgesehen davon mal, dass es ja immer mehr sowieso Datenaustausch gibt. Aber lassen wir das mal auf der Seite. Es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist Schweiz oder Russland. Und deshalb macht die Unterscheidung so rein aus dem Aspekt keinen Sinn. Im Bereich vom Datenschutz kann man natürlich sagen, rein gefühlt, die Europäer sind uns irgendwo ein bisschen näher, was das betrifft. Und dass man dort vielleicht weniger mit vielleicht irgendwie Gesetzesanpassungen rechnen muss, rein gefühlt, als was ich jetzt zum Beispiel in den USA würde erwarten, weil es ist ja durchaus denkbar, dass es dann mit einem Schrems-3-Urteil wieder kippt und dann wieder das ganze Getöse losgeht. Aber was viele Leute zum Beispiel nicht wissen, ist, dass UK, gut, ist nicht mehr Teil von der Europäischen Union, ja mit den USA einen Pakt abgeschlossen hat, was den Cloud Act betrifft, also die können direkt darauf zugreifen. Und viele solche Sachen, und die EU würde das ja eigentlich auch gerne einführen, wenn man so schaut. Im DigiBasis-Vorschlag, wo ja das drinnen steht, EU oder Schweiz, spielt es eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Weil die zweite Bedingung ist ja, dass die Daten so verschlüsselt sind, dass sie niemand, auch nicht der Provider, dass er nicht einmal den Schlüssel hat. Also kommt es gar nicht mehr darauf an, die können auch auf dem Mond oder in den USA oder in China gespeichert sein. So macht das nicht, aber es gibt auch keine Cloud-Anbieter, die für eine Anwendung wie M365 das wirklich in einer sinnvollen Art und Weise kann anbieten kann. Und das ist am Schluss das Problem. Deshalb haben sich die ja auch alle dagegen gewehrt, gegen den Vorschlag.
Beim Anbieter finde ich übrigens noch interessant, oder, dass man dann doch wieder so eine Vertrauenslinie einzieht. Also selbst wenn man sagt, die totale Verschlüsselung, die darf gar nichts können sehen, am Schluss hat man einen Client von dem Anbieter. Das Vertrauen kann man ja, also es muss irgendwie vorhanden sein, das Problem kann man nie ganz lösen, oder? Weil wenn man so unterwegs ist, sagt man irgendwann, ja, dann kommen die bösen Amerikaner, gehen zu Microsoft und sagen, hey, ihr müsst den Client mit dem User entsprechend anpassen.
Dann sind wir natürlich genau an dem Punkt, wo wir jetzt uns überlegen, wo haben wir vielleicht andere Issues, die da sind. Microsoft hat ja zum Beispiel auch Sicherheitsissues gehabt, die ganz gravierend sind. Und wo wir natürlich dann plötzlich Transparenzfragen haben, was passiert, wo mit den Daten, wo wird was gelockt, was läuft überall, wer kann das anschauen, wie funktioniert das, dann macht mir eigentlich der Staatsanwalt, der mit dem Cloud Act nach viel Getöse irgendwie theoretisch auf etwas zugreift, weil in den meisten Fällen wird es nicht funktionieren, das macht mir der viel weniger Sorgen, als was da sonst abläuft. Und du hast das Beispiel CrowdStrike vorher gebracht. Da sehen wir ja, dass wir ganz andere Abhängigkeits- oder Vulnerabilitäten, Abhängigkeitsrisiken oder so Schwachstellen oder irgendwie Klumpenrisiken haben. Was passiert, wenn mal einfach Microsoft selber also einen Patch falsch installiert und alle Mail-Servers sind down und es funktioniert nicht mehr, dann musst du nicht mal über die Clients gehen, dann haben wir dort ein ganz anderes Klumpenrisiko. Und über diese Fragen sollten wir diskutieren. Das sind übrigens auch Themen, wo, wenn wir dann mit unseren Klienten und wie du wahrscheinlich auch mit deinen Klienten dann anschaust, so Lösungen, dort diskutieren wir darüber. Wie kann man umgehen damit? Gibt es Alternativen, wo ich zum Beispiel schnell so ein Standby kann auf ein anderes Kommunikationssystem wechseln? So doppelt ausgelegte Systeme. Und anders gibt es Anbieter, die das machen. Kann man irgendwie so mit dem Problem umgehen? Über die Diskussionen, dort diskutiert man jetzt heute in anderen Bereichen und nicht mehr über den Lawful Access. Auch wenn ich jetzt in diesem Bereich vielleicht gewisse Methoden entwickelt habe, wo ich zitiert werde dafür. Aber in unserer Arbeit ist eigentlich das heute schon lange an den Themen, die du jetzt sagst, wo anders gelagert sind, wo ich auch viel mehr die Risiken sehe. Wo übrigens auch Microsoft muss viel machen. Sie selber fühlen sich immer mehr zuversichtlich, was die Lawful Access-Geschichte betrifft. Das merkt man auch, wenn man ihnen zu tun hat. Aber die anderen Sachen, das sind ja die sie angegriffen worden sind.
Ja, das sind auch die schmerzhaften Diskussionen. Eben Microsoft in letzter Zeit unräumlich, was da so passiert ist. Auch zum Teil mit der Transparenz und wie lange es gebraucht haben, eben zum Informieren, zum Problem beheben. Und das wäre vielleicht noch eine gute Abschlussfrage an dich, David. Eine von deinen Grossdaten war ja eben die Methode Rosenthal, die Risikobeurteilung. Also etablieren ist auch da drin, wenn es darum geht, jetzt bei Behörden das Outsourcing zu machen. Aber wie geht man mit dem um, bei deiner Risikobeurteilung? Weil das ist ja eigentlich so der Totalschaden.
Also die Risikobeurteilung, also bei der Methode, die ich entwickelt habe, da gehe ich ja einfach davon aus, dass wenn so eine Offenlegung passiert, dann ist das etwas, was einfach nicht passieren darf. Deshalb tue ich die Schwere gar nicht einschätzen, sondern ich schaue nur, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und nur wenn die gering genug ist, habe ich überhaupt eine Lösung. Und bei den anderen Risiken, die es gibt, wir haben ja dann auch weitere Sachen entwickelt. Also es gibt ja eine Art wie noch weitergehende Sachen, zum Beispiel für die öffentliche Verwaltung, auch Open Source. Ich sage jetzt irgendwie die 150 weiteren Punkte, die ich mir anschaue, das ist ja auch alles frei zugänglich. Dort hat man natürlich dann klassische Risikobeurteilungen, wo man durch muss gehen und wo letztlich das halt sehr, das hängt sehr vom Klient ab, wie er oder von der Organisation, wie sie das einschätzt. Dort merke ich, dass natürlich dass die eigentliche Risikoeinschätzung gar nicht der relevante Punkt ist, sondern was am spannendsten immer ist, wenn man sie macht, die Diskussion von den verschiedenen Leuten. Auch bei dieser Methode von mir, die fülle ich ja nicht ich aus, sondern da machen wir einen Workshop. Wenn man sie zum ersten Mal macht, es gibt jetzt auch eine abgekürzte Variante, aber wenn man das macht und die Diskussion, die dann passiert, über die Risiken und was dann passieren kann, wie gross ist jetzt der Schaden und alles das ist ja spannend, weil dann fühlen sich die Leute an, miteinander auseinandersetzen. Und wenn dort ein Jurist oder eine Juristin drin ist, noch im Datenschutz, noch aus der Security, noch aus der IT und die dienen sich gegenseitig erzählen, wie das läuft, das ist der grosse Vorteil, der aus dem Ganzen rauskommt. Und dann sind die Werkzeuge, die ich anbiete, ist lediglich quasi das Raster, das man danach diskutieren kann.
Gut, jetzt diskutiert man aber und die Diskussion kommt, wenn man halbwegs wach ist, dass es halt Vorfälle gibt, zum Beispiel bei Microsoft, aber auch bei anderen, wo die wirklich alt aussehen. Mhm. Also auch, dass das alte Versprechen vielleicht, hey, wenn wir in die Cloud gehen, dann sind wir eigentlich fast immer besser unterwegs als bei der bisherigen Lösung, dass das Versprechen wie so ein bisschen wackelt.
Das ist richtig. Und das ist etwas, was man auch muss anschauen. Ich spüre bei den meisten quasi Profis in diesem Bereich, also wenn ich jetzt rede, das sind so die Security-Leute, dass die dort eigentlich immer noch der Meinung sind, ich sage es jetzt mal so, dass sie es selber weniger gut im Griff haben. Also das heisst, dass wahrscheinlich die Situation, wie sie selber haben, noch wesentlich desolater ist, was nicht unbedingt die Sache besser macht. Also schon allein Patch-Levels von Systemen oder andere Themen, und ich will jetzt so niemanden nennen, wie das ist, aber wenn ich zum Teil sehe, was in diesen Unternehmen oder Organisationen, auch staatliche Stellen, zum Teil läuft, dann wird es mir manchmal schon anders. Und dann ist das natürlich eher Frage, quasi wird es dann ein bisschen weniger schlecht, wenn man es jetzt so sagt. Und da gibt's natürlich, am Schluss ist das wie ein bisschen so wie, was ist jetzt besser, Mac oder Windows? Es kann dir niemand genau sagen, was ist, sondern dort hat jeder so sein Gefühl. Und es gibt solche, die finden es total daneben. Microsoft geht gar nicht. Und, oder die grossen Hyperscaler. Andere sagen, schaut, wir können es selber nicht besser. Und die sind unter einem Druck, dass sie das machen von ganz vielen anderen. Und da profitieren wir davon. Also da gibt's Argumente in beide Richtungen, aber dort können wir jetzt von außen her, ausser es geht um unsere eigene Cloud-Lösung, die wir dann vielleicht einsetzen oder nicht, können wir eigentlich nur die Diskussion moderieren, weil das Leben besteht halt aus Unsicherheiten. Ich habe mal einen Cartoon gesehen, wo irgendwie gesagt hat, du musst das immer vergleichen mit dem Risiko, dass du von einer Kuh erschlagen wirst oder irgendwie so. Das ist auch nicht null, aber du gehst davon aus, es passiert nicht. Und wenn man natürlich jetzt die Cloud-Provider sieht und die nicht wahnsinnig grosse Transparenz sieht, kann das natürlich dazu führen, dass man denn das vielleicht tendenziell schöner sieht, als was man bei sich selber sieht, wo man genau weiss, was überall läuft. Aber ich kann das Problem am Schluss auch nicht lösen, ausser darüber zu diskutieren und zu sagen, hey, sitzt da, schaut das an und jetzt überlegen wir uns einmal, was passiert denn, wenn es so kommt? Und was sind unsere Alternativen? Was passiert, wenn euch jetzt zum Beispiel auch ein Szenario Microsoft einfach den Saft abstellt oder es ihnen abgestellt wird? Was machen wir denn? Und diese Fragen zu diskutieren, aber das kann natürlich genauso gut auch intern passieren. Und dort, glaube ich, müssen wir einfach nicht blauäugig sein, auch nicht gegen den Provider gegenüber. Und ich bin ja immer bei Microsoft auf der Gegenseite. Also das heisst, ich bin ja, wo dort auch, ich kritisiere das auch, aber ich sehe natürlich, dass ganz viele auch irgendwo nehmen, am Schluss, am Ende ihres Lateins sind, weil das Ganze, du hast vorher das Wort Komplexität auch erwähnt, inzwischen so komplex geworden ist, dass sie an irgendetwas mien sich festheben können. Und das ist vielleicht das grösste Problem, dass wir auch sehen, zum Beispiel auch bei unseren Klienten, dass immer das Know-how, überhaupt mit diesen Sachen umzugehen, dass das immer schwieriger zu halten ist. Und wenn natürlich die Unternehmen selber das Know-how gar nicht mehr haben, spielt es am Schluss dann auch keine Rolle mehr, ob jetzt Microsoft noch die und die Sicherheitsprobleme haben, weil wenn alle Leute dort sind und sie selber das gar nicht machen können, ist die Lösung vorzeichnet. Und deshalb glaube ich, haben wir dort natürlich ein paar ganz generelle systemische Themen, wo man sich dann anschaut, aber das löst dir kein von diesen einzelnen Institutionen. Die sagen alle, das ist ein Thema, wo man auf einer anderen Ebene muss angehen. Die passiert einfach nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
David, dein Kuhbeispiel hat mich gerade an ein echtes Offline-Risiko erinnert, nämlich Bergwanderungen. Dort wird nicht von der Kuh erschlagen, aber sie rennt dann allenfalls auf dich zu. Da musst du schauen, dass du wegkommst. David, du hast da schon viel Zeit genommen. Ich schlage vor, wir machen dafür heute Schluss. Wir haben sehr viele Themen können abdecken. Ich glaube, es wird spannend sein, zum Zuhören. Einmal mehr, vielen Dank, David.
Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit. Es hat wie immer Spass gemacht.